Moin, moin, liebe Hörer, hier sind wir wieder. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Diesmal ist das der Frieda. Den Frieda, den kenne ich schon, das könnte vielleicht auffallen. Ich habe ihn mir eingeladen für das Thema das Hochwasser an der A, also der Einsatz im Hochwassergebiet an der A. Moin, Frieda.
Moin, Lars, hallo.
Hallo.
Moin, liebe Hörer.
Ja, HörerInnen an den
Geräten. HörerInnen, genau.
Von denen ich gar nicht weiß, ob sie uns überhaupt noch so großartig zuhören, bin dann natürlich dankbar dafür. Hatten ein bisschen länger Pause. Ich musste Podcast-Equipment irgendwie für Fernaufnahme zusammenstellen, dass ich das per DHL verschicken kann. Wie das alles wird, hört ihr jetzt hier. Ja, ich habe mir den Frieda eingeladen. Frieda, wir kennen uns schon lange. Weißt du ungefähr wie lange?
Es könnten 20 Jahre sein.
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht und dachte so, wie lange kennst du ihn eigentlich schon? So lange, wie ich eigentlich bei den Johannitern bin, das sind noch nicht ganz 20 Jahre.
Dann kennen wir uns noch nicht ganz 20 Jahre.
Mit Frieda habe ich meinen ersten Sanitätsdienst gemacht. Also als ich das erste Mal auf so einer sanitätsdienstlichen Absicherung als junger Sanitätshelfer war, wurde ich quasi mit Frieda in eine Streife gesteckt und da habe ich quasi mein Werkzeug gelernt. Daher kenne ich Frieda.
Ja, so habe ich viele Helfer über die Jahre mal kennenlernen dürfen, ja.
Und ich bin einfach...
Geh mal mit Frieda und der zeigt dir das dann.
Genau, okay. Geh mal mit Frieda und
der zeigt
dir das dann. Genau.
Ja, so bin ich selber dazu gekommen.
Wann bist du denn in den Katschutz gekommen?
So 96, 97 fing es an, dass ich mich dafür interessiert hatte. Ich war allerdings, also durch meinen Bruder angesprochen, den Felix. Und ich habe dann erstmal gesagt, nee, so bei den Sunnis mit Medizin, so ist nicht so mein Ding. Ich will lieber was Technisches, ich will lieber zum Beispiel technischen Hilfswerk. Das hat dann aber irgendwie nicht so ganz funktioniert, so mit der Kontaktaufnahme. Und dann hat er mich mitgenommen. So, jetzt du kommst jetzt einfach mal mit und lernst mal die Johanniter kennen, meine Truppe. Und dann war dann erster Dienstabend. In einer Kirche in Othmarschen mit dem Thema kardiopulmonare Reanimation und Frühdefibrillation. Und ich habe genau nichts verstanden. Aber der liebe Olaf, der das damals ausgebildet hat, hat mir dann hinterher nochmal so zwei, drei Sachen erklärt. Und das war eigentlich sehr einladend, so vom Teamgefüge her. Und dann bin ich von da an dabei geblieben. Also seit der späten 90er und als es dann darum ging, mich so ein bisschen Richtung Bundeswehr, Zivildienst, Ersatzdienst, mich darum zu kümmern, kam ich relativ schnell auf die Idee, beziehungsweise wurde mir angeraten hier, du kannst das bei uns machen, habe dann den Ersatzdienst angefangen und habe mich damals noch für 10 Jahre verpflichten müssen. Die Zeit war früher noch mal viel länger und ist halt über die Zeit immer etwas kürzer geworden, dass wir dann halt bei 10 Jahren angekommen waren. Und Verpflichtung für 10 Jahre, 200 Dienststunden pro Jahr zu machen, das ist dann wie so ein Zeitaufwand wie ein Hobby. Und damit kam ich halt um Zivildienst und Wehrdienst herum.
Ja, ich kenne das so aus meinem Anfang. Ich hatte noch 6 Jahre, also es war schon gekürzt. Hab mich eigentlich mal ursprünglich bei der Feuerwehr verpflichtet, bin dann zu den Johannitern gekommen aus unterschiedlichen Gründen und kenne das halt auch so aufgrund der Leute eigentlich auf diesem Katastrophenschutztrip hängen geblieben, ne? Also so.
Ja.
Erst die 6 Jahre und am Anfang ging mir das noch relativ doll auf die Nerven, dass das doch recht viel Arbeit neben meinen ganzen anderen Hobbys war. Und dann halt nach den 6 Jahren und eigentlich ist jetzt irgendwie die Verpflichtung zu Ende, aber eigentlich hat man jetzt auch was aufgebaut. Ich habe lustigerweise auch in einem Kirchenkeller angefangen. in Hamburg-Volksdorf mit 4 Leuten. Davon sind noch 2 aus dem alten Kern übrig, mittlerweile auch im Bundesgebiet verstreut, wollte ich gerade sagen. Eine Person hat sie davon zumindest, aber auch da sind halt so Leute aus dem alten Kern hängen geblieben. Was hast du bisher so im Katastrophenschutz gemacht? Also hast gleich immer Sanitätsdienst oder wie hast du dich denn so reingefühlt?
Also der Sanitätsdienst war immer der Grundstock, so die Hauptaufgabe. Im Bereich Hamburg. Ich war auch mal mit den Hamburger Johannitern, dann auch mal in Berlin zum Beispiel zur damaligen Love Parade oder halt bei Kirchentagen in Frankfurt oder in Stuttgart. Stuttgart, das war mein erster Kirchentag, wo ich mitfahren durfte. Also Sanitätsdienst war immer die Hauptkomponente. Und dann habe ich so über die Jahre nebenher die verschiedenen Bereiche mal angeguckt. Also Erste-Hilfe-Ausbildung habe ich mal gemacht, Organtransport, Hausnotruf habe ich mal gemacht, habe mir die Führungslehrgänge reingezogen bis hin zum Zugführer, habe meinen Rettungssanitäter bei den Johannitern gemacht und habe Auslandshilfe eine Zeit lang mir angeguckt, war dafür sogar bis nach Zypern gekommen oder nach Dänemark oder nach Slowenien und Österreich und war da halt immer als Johanniter unterwegs und habe da also eine relativ breiten Grundstock richtig spezialisiert und richtig, was richtig oft anliegt, ist halt die Tätigkeit als Rettungssanitäter, also im Sanitätsdienst, Rettungsdienst. So die Führung lasse ich meistens weg, weil es einfach nicht so, es kommt halt einfach nicht so oft vor. Wenn ich gefragt werde, mache ich das gerne, aber ich lasse auch gerne andere dann führen und machen.
Ja, ich glaube, das Thema Auslandshilfe, das muss ich auch irgendwann nochmal angehen. Das scheint mir auch noch so eine Überschrift für einen Podcast werden zu können, wenn ich da den richtigen treffe, nochmal über Auslandshilfe zu sprechen. Wir hatten das gerade schon vor ein paar Folgen, da haben wir über das Thema Missing Maps, nennt sich das. Das ist beim Roten Kreuz angesiedelt vor allem. Also wir haben da vor allem mit einer netten Helferin vom Roten Kreuz gesprochen. Da zeichnet man quasi Karten, also aus Satellitenbildern. Das ist so Crowdsourcing, nennt man das wahrscheinlich am besten. Da gibt es dann so Mapping-Events und dann bekommt man eine spezielle Aufgabe und dann guckt man zum Beispiel auf Satellitenbilder, was könnten denn Straßen sein oder was könnten denn Häuser sein, und man hat da eine recht eng gesteckte Aufgabe, das halt in OpenStreetMap einzutragen. Dazu die Folge zu Missing Maps, wenn ihr da reinhören wollt. Ist ganz interessant gewesen und das ist halt so in die Richtung Auslandshilfe. Aber wir kommen jetzt in die Richtung Inlandshilfe quasi. Du warst unterwegs, du warst mit im Hochwassergebiet an der A. Wie hast du davon erfahren? Also wie war so dein, auf dem Zeitstrahl, bis du da hingekommen bist? Wie ist dieser Tag, als es losging, so für dich verlaufen?
Ich war relativ gut vorbereitet gedanklich, weil die Katastrophe schon oder das Ereignis, die Flut schon knapp 4 Wochen her war. Wir sind als Hamburger Einheit erst relativ spät, in Anführungsstrichen, alarmiert worden. Es gab vorher mal schon mal so Anfragen hier, wir sollen Leute stellen, wir sollen Fahrzeuge stellen. Aber so die konkrete Anfrage kam halt wenige Tage wenige Tage vor dem eigentlichen Einsatz. Und ich hatte mich als Reserve gemeldet, weil ich noch einen Termin hatte. Der Einsatz sollte 8 Tage lang gehen, was im Katastrophenschutzrahmen eigentlich eine kleine Ewigkeit ist. Dann wurde ich an einem Dienstagabend angerufen. Hier, Frieda, die Jungs sind im Einsatz und da muss eine Kollegin ausgetauscht werden, weil sie halt nach Hause muss. Und ja, dann habe ich innerhalb von, ich sag mal, ja, einer halben Stunde, dreiviertel Stunde meine Sachen schnell fertig gepackt und bin Richtung Wache gefahren. Und dort mich dann ein wunderbares, nettes Zweierteam von den Johannitern dann ja ins Ahrtal runtergefahren.
Sitzt du da normalerweise schon so katastrophenschutzhelfermäßig auf gepackten Taschen? Ich glaube, das handhabt auch jeder anders. Hast du sowas vorgepackt für solche Einsätze oder?
Nein, ich mache das ganz individuell. Ich habe vorher schon geguckt, was ist da ungefähr los. In den Nachrichten bei YouTube wusste man ungefähr, was da passiert. Es war auch schon so gesehen klar, weil die Kollegen ja schon vor Ort waren, wie die Versorgungssituation ist. Entschuldigung, also ich musste mich nicht um meine Verpflegung kümmern. Ich habe mir was für eine normale Reise eingepackt. Wasser und ein Happen zu essen, aber nicht für irgendwie, ich muss jetzt 48 Stunden klarkommen. Das war jetzt eigentlich nicht so schwierig. Man kann auch solche Sachen vorpacken. Ich bin nicht so ein Freund davon. Wenn es losgeht, geht's los. Ich habe meine Dienstkleidung natürlich sauber und ordentlich im Spind in der Wache. Das ist das, was vorgepackt ist. Der Helm ist in der Tüte, dass ich ihn so mitnehmen kann. Aber das ist halt die Vorbereitung, die für die normalen Einsätze, die wir halt im Katastrophenschutz hier in Hamburg fahren, mit dem Patiententransportzug, ist die gleiche Vorbereitung.
Mhm. Um da jetzt für unsere Hörer nicht, dass da der falsche Eindruck entsteht, dass da halt spät alarmiert wurde für die A. Das ist halt ein bundesweiter Prozess, der da stattfindet, wo abgefragt wird, welche Hilfsorganisation welche Kapazitäten hat und was leisten kann. Also es kann da halt auch passieren, dass da halt nach gewissen Komponenten halt gefragt wird und halt jemand anders aus dem Bundesgebiet da quasi den Zuschlag erhält, einfach aufgrund von Nähe oder also räumlicher Nähe oder was diese Organisation halt leisten kann. Also es kann halt durchaus sein, dass das 3, 4 Anfragen an einem vorbeigehen, wo man dann halt auch sagt, was man tun kann und wie lange man braucht, dass man da aber quasi so ins Unreine gesprochen gar nicht den Zuschlag bekommt und eine andere Einheit irgendwo im Bundesgebiet das halt irgendwie besser oder schneller leisten kann, was dann ja halt eben auch gefragt ist. Also da hängt immer sehr viel Stabsarbeit dazwischen, bis sowas überhaupt stattfindet. Insofern kommt da halt eben diese Verzögerung her, dass dieses Hochwasserereignis hier bis Frieda in den Einsatz gegangen ist, halt eben auch schon eine Zeit lang her war, weil bis dahin dort halt andere Einheiten im Einsatz waren und man dann ja so eine gewissen Austausch an Personal dann stattfinden lässt. Wie groß war denn da das Dorf vor Ort? Also wie viele Helfer waren da so in deinem Umkreis im Einsatz?
Also die Einheit, mit der wir unterwegs waren, war der Patiententransportzug 25. Wir waren 12 Fahrzeuge plus ein Führungsfahrzeug mit einer Mannstärke von, ich glaube, knapp 24 Leuten. Wenn man jetzt die Austauschleute, es wurden mehrere Helfer über die Zeit dann ausgetauscht, waren wir, glaube ich, mit knapp 26 Leuten insgesamt dort im Einsatz. Der Einsatzabschnitt, in dem wir uns bewegt haben, war halt nicht Ahrweiler direkt, sondern das Flusstal und etwa 40, 45 Kilometer, also Flusskilometer, haben wir abgedeckt und da waren wir natürlich nicht alleine. Von den sogenannten weißen Organisationen, also die den Sanitätsdienst machen können, waren halt noch das Rote Kreuz mit da, die Malteser, der Arbeiter-Samariter-Bund, die DLRG und auch noch andere Johanniter. Im weiteren Umkreis waren natürlich dann auch noch Verpflegungsorganisationen mit dabei oder Betreuungszüge, die halt Trinkwasserversorgung dargestellt haben und die Versorgung mit Essen und mit Zelt und mit Schlafmöglichkeiten.
Ja, wie war das so, da hinzufahren? Wie krass war der Übergang zwischen hier ist Infrastruktur noch in Ordnung und hier sieht man jetzt was? Wann wurde dir das klar beim Blick aus dem Fenster, was da passiert ist?
Also die Anfahrt war nachts. Die Kollegen haben mich nachts nach Hause dahin gefahren, um die Kollegin zeitig nach Hause zu holen. Und als ich dann morgens um 5 da ankam, ging so gerade die Sonne auf und ich war halt an dem Betreuungsplatz, wo man erstmal noch nichts von der Katastrophe sah. Und auch die Fahrt über war es natürlich dunkel, konnte man nichts sehen. Und mein Teampartner, der Chris, mit dem wurde ich halt eingeteilt und so bei der ersten Fahrt in das Einsatzgebiet, so etwa Viertelstunde, halbe Stunde von der Unterkunft entfernt, da sah man schon so die Zerstörung und den vielen Staub, die vielen Helfer, die vielen Fahrzeuge. Und da wurde mir dann langsam klar, was hier passiert sein musste. Das hat man vorher auf den Videos, die man so im Internet finden kann, da wird das gar nicht so deutlich. Man riecht nicht, man schmeckt nicht, man hört nicht, wie irrsinnig beschäftigt da die Leute sind. Ganz interessant fand ich so die Geräuschkulisse die Tage über, weil man halt ständig Stemmhämmer gehört hat. Die Leute haben da den Putz von den Wänden und die Estriche aus ihren Häusern rausgeboxt. Und ständig hörte man dieses Klingeln in der Luft. Oder halt das Motorengeräusch von großen Baggern und LKW. Es war ständig Geräusch da. Das sieht man und hört man so. Sonst auf den Internetvideos kommt das gar nicht so rüber. Und halt auch die Kraft der Zerstörung, also die verformten Bahnschienen, die weggetragenen Brückensegmente und die zerstörten Häuser. Dieses Ausmaß, diese Naturgewalt, und da bekommt das Wort Gewalt nochmal einen ganz anderen Ausdruck, wenn man wirklich vor Ort ist und das anguckt. Das war also es kam sehr schnell so der Spruch auf, und ich meine das auf gar keinen Fall böse oder so, aber das ist, das Ahrtal sah aus wie ein Kriegsgebiet. Der einzige Unterschied ist, es fehlen die Einschusslöcher. Dieser Spruch war so sehr schnell da, und wenn man sich Bilder anguckt von irgendeinem Raketenangriff irgendwo im Nahen Osten oder so und sieht die zerstörten Häuser, wo die Kabel raushängen, wo man noch in Häuser reinguckt, wo noch Einrichtungen drin hängt und man sieht, da haben Leute drin gewohnt. Das war im Ahrtal genauso.
Das ist dann wirklich alles kaputt. Also wirklich
alles.
Auf voller Breite, alle Infrastruktur, die man kennt, alles ist einfach hinüber und gewaltig aus dem Leben gerissen irgendwo, denke ich so.
Ja, und man merkt erst, wir waren 4 Wochen danach da, ne? Da gab es schon wieder Internetempfang und Handynetz im Ahrtal. Wenn das fehlt, dann ist ja, also das ist ja noch weniger, was dann da ist. Also es gab keine Abwasserleitung oder das Abwassersystem ist teilweise oder größtenteils kaputt. Trinkwasser, Gas war kaputt, Telefon, Internet, Straßen, alles war irgendwie kaputt oder beeinträchtigt, ne, oder weggespült. Ne, und das halt nicht nur in Ahrweiler selber, sondern halt auch in der Region drumherum und natürlich auch in den anderen Gebieten, in NRW, da war halt auch einiges beeinträchtigt. Aber halt im Ahrtal, dadurch, dass dieses Tal so halt relativ schmal ist, war da halt die Gewalt, die das Wasser entwickeln konnte auf dem Weg, halt einfach so irrsinnig brutal zu sehen. Ne? Also Brückenelemente, die 30, 40 Meter lang sind, wo ein Zug normalerweise drüber fährt, das war 100 Meter weiter geschwemmt, ne? Einfach durch die Kraft des Wassers.
Ja. Wie wart ihr da untergebracht? Also wie hat man sich so eine Unterbringung dann 4 Wochen danach vorzustellen?
Die war für Katastrophenschutzverhältnisse relativ gut. Das waren Zelte auf einem Fußballplatz, auf einem so ein, mit Sand. Und haben auf Feldbetten geschlafen. Es gab zusätzlich zu dem mitgebrachten Schlafsack dann Decken. Dann gab es einen Duschcontainer, wo man sich duschen konnte. Und einen zweiten Sanitärcontainer, wo man dann WC und Waschbecken hatte. Dann gab es da eine Betreuungseinheit vom Roten Kreuz, die diesen Platz halt schon länger betrieben hat. Und die haben halt für das leibliche Wohl gesorgt auch. Also es wurde halt gekocht. Morgens gab es wunderbares Frühstück. Ja, also ganz für Katastrophenschutzverhältnisse wunderbare Unterkunft. Wir waren da nicht alleine. Wir waren, ich glaube, etwa 50 bis 100 Leute, die da untergebracht waren. Wobei es manchmal schwierig ist, sich in dieser Zahl sicher zu sein, weil natürlich immer mal wieder eine Fluktuation stattfindet.
Es sind auch immer nicht alle gleichzeitig da, wahrscheinlich, wobei wahrscheinlich bei so einem Einsatz und unsere Branche, die weißen Hilfsorganisationen wahrscheinlich weniger in der Nacht arbeiten als jetzt vielleicht andere Einheiten, aber...
Nein.
Okay, also auch in der Nacht?
Auch in der Nacht. Es gab auch eine Nachtwache. Das wurde teilweise von uns gestellt. Also ein Fahrzeug, ein Team von uns musste oder sollte immer die Nachtschicht machen. Das haben wir dann durchgetauscht und diese Nachtwache wurde halt unterstützt von lokalen Einheiten. Ne? Also Krankentransportwagen und Rettungswagen von den lokalen Organisationen oder also aus der Region um Koblenz herum wurden halt damit zur Unterstützung geschickt, dass wir halt die 42 Kilometer nicht nur mit einem Auto abdecken, sondern da gab es halt 2, 3 Fahrzeuge mehr, die das dann unterstützt haben, die Nachtwache.
Okay.
Und übrigens in der Nacht war es da ganz schön dunkel, weil auch alle Straßenlaternen kaputt sind.
Ja, ich hatte das, ich war gerade privat an der Müritz. Der Unterschied zu Hamburg, wo ich ja nun irgendwie geboren und aufgewachsen bin, also was wir hier klaren Himmel nennen und halt eben, was wir an Sternen sehen, das ist schon wenig. Also wenn man dann an der Müritz, da bin ich dann irgendwie übers Land zu einem Zeltplatz gefahren und es war Neumond, es ist erschreckend dunkel. Das ist natürlich dann, wenn da halt sämtliche Beleuchtung ausgefallen ist, beziehungsweise es keine Straßenlaternen und so weiter gibt, dann wird es auf einmal sehr dunkel. Das wird einem dann einmal klar, wie viel Licht wir eigentlich sonst so anhaben, oder?
Ja, ja. Und wie gewöhnt man daran ist.
Ja. Einfach noch ein bisschen tiefer. Was habt ihr neben der Nachtwache noch gemacht? Was waren so die Aufgaben?
Ja, wir müssen unterscheiden zwischen Aufgaben und Auftrag. So vom offiziellen Strang her hatten wir halt die Aufgabe, die Sicherstellung des Sanitätsdienstes. Das heißt also, Menschen, die Erste Hilfe brauchen, entsprechend mit Erste Hilfe zu versorgen oder halt weitere Maßnahmen dann halt zu ergreifen, dass sie dann ins Krankenhaus transportiert werden können. Dann war ein kleiner Auftrag, uns um die Verpflegung für uns selber zu kümmern, dass wir damit keine andere Einheit belasten. Das war dann auch meine Aufgabe zusammen mit dem Chris. Und dann hatten die Krankentransportwagen von uns noch die zusätzliche Aufgabe der sogenannten First Responder Einsätze. Das heißt, die Leitstelle in dem Gebiet, die normal den Rettungsdienst dort mit koordiniert, hat uns dann halt auch informiert, beziehungsweise unsere Einheitsführung, wenn Notrufe aufgelaufen sind in dem Gebiet, und wir haben dann halt unsere KTWs halt dann zu diesen Einsätzen mit hingeschickt. Es hat wunderbar funktioniert. Gab mehrere Einsätze, die halt von der Einsatzmeldung her schon auch also relativ knackig sind, die man sonst so eigentlich als Rettungsdienstler nicht so gerne hört. Oder wo halt das Adrenalin halt schon hochgeht. Und es hat sich zum Glück alles als Anführungsstrichen glimpflich rausgestellt, aber schon doch durchaus sinnvoll, uns da so einzusetzen.
Man muss sich da ja auch vor Augen halten, der Landkreis Ahrweiler, ja, zu meinen letzten Recherchen, ich habe den Zeitpunkt gerade nicht, 2 Wochen her, ist da wirklich stark betroffen gewesen mit, jetzt steht in meinem Notepad hier, 132 Toten im Landkreis Ahrweiler. Das ist natürlich auch eine enorme psychische Belastung, die halt mit dieser ganzen Zerstörung dort einhergeht. Mhm. Hattet ihr dann so Sanitätsstationen vor Ort, also feste Plätze, die ihr da besetzt habt, um da erste Hilfe zu machen, oder wie war das organisiert?
Also den Masterplan, ob der so richtig funktioniert hat, weiß ich nicht. Es gab für uns jedenfalls mehrere Stationen, wo Erste Hilfe geleistet werden sollte. Das waren halt einfach die Gemeinden, die verschiedenen kleinen Gemeinden und Dörfer. Und es war in jedem Dorf ein bisschen anders organisiert. Also es gab Dörfer, wo halt zum Beispiel das Technische Hilfswerk schon ein Logistikzentrum hatte, neben dem zum Beispiel Dorfgemeinschaftshaus oder neben der Schule, wo schon selbstorganisierte Hilfe schon lief. Und dann haben wir uns als Sanitäter so damit untergemischt, ne? Damit ist zugestellt. Ne? Natürlich gesprochen, hier ist es in Ordnung. Oder ja, eure Vorgänge waren halt auch schon da. Und dann halt die schon etablierten Strukturen halt weiter gelebt. Teilweise hatten wir so Bürocontainer, wo dann halt schon Sanitätsmaterial gespendetes aufgebaut war oder Medikamente wie eine Art Apotheke. Teilweise war es auch einfach nur, dass die Teams auf ihrem Fahrzeug gesessen haben und an einer bestimmten Stelle im Ort gesessen haben. Also es war ganz, ganz unterschiedlich, je nach Ortschaft angepasst. Und das war da halt dann auch die Aufgabe dabei, abseits von dem Auftrag, halt dieses Vertrauen herzustellen, ne? Mit der Bevölkerung, mit den Bürgermeistern zum Beispiel oder mit den Leuten, die dort bei diesen selbstkoordinierten Hilfezentren sind, sich mit denen so ein bisschen anzufreunden, warm zu werden, Vertrauen zu schaffen, dass die halt uns auch ansprechen, uns als Sanis, und nicht halt an der Seite liegen lassen für Sachen, die vielleicht gar nicht mal so mit Erster Hilfe zu tun haben. Ne? Also zum Beispiel haben wir in einer Gemeinde herausgefunden, dass es dort vermehrt zu Durchfallerkrankungen gekommen ist und so seit ein paar Tagen. Und dann wurden wir halt aufmerksam und haben das dann hochgemeldet Richtung der offiziellen Ebene. Und da kam dann relativ zügig raus, die haben dann Leute vom Gesundheitsamt geschickt, dass das Trinkwasser dort, basierend wahrscheinlich auf einer Verwechslung oder einer nicht autorisierten Befüllung, dass das Trinkwasser dort halt dann schlecht geworden ist, beziehungsweise mit Brauchwasser die Trinkwasseranlage aufgefüllt wurde. Ja, genau. Den genauen Hintergrund, warum das passiert ist und wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Zeigt nur für mich halt, dass es so ein ganz wichtiges Stellrad ist, was wir als Sanitäter machen können, dass wir halt nicht einfach stumpf auf den Autos sitzen und auf den Einsatz warten, sondern dass man sich halt mit den Menschen unterhält und nicht nur die erste Hilfe abdeckt, sondern halt auch so ein bisschen die Gesundheitsvorsorge. Ne? Mhm. Und das geht halt nur in Gesprächen und das geht halt auch nur, wenn die Leute Vertrauen haben. Ja, und das war halt die Schwierigkeit in dem Einsatz, dass vorher vielleicht nicht alles ganz so glatt lief, wie man sich das wünscht oder wie es die Bevölkerung oder die anderen freiwilligen Helfer erwartet haben. Und das war für uns halt teilweise echt schwierig. Also es gab Teams, die wurden erstmal nicht akzeptiert. Ne, die wurden beziehungsweise einfach ignoriert. Ne, die haben sich die ersten zwei Tage dahingestellt und die wurden einfach nicht beachtet. Und erst am dritten, vierten Tag von insgesamt 6 Tagen, in denen wir im Einsatz waren, kam das Vertrauen dann erst durch, dass die gesagt haben, ja okay, ja dann sprechen wir mal doch mit denen oder bieten denen eine Wurst an oder so. Ne? Dass man halt so ins Gespräch kommt. Und das sind halt diese ja, Aufträge, die kann man nicht vorher definieren oder sind schwer definierbar, gerade bei so einer großen Weitenlage, weil es halt in jedem Dorf ein bisschen unterschiedlich ist. Ne? Und von daher war es bei uns ganz glücklich, dass wir auf der einen Seite eine feste Einheit, eine feste Struktur haben, was so die Hierarchie angeht, die Meldewege. Und wir hatten auch einen relativ klaren Auftrag, was wir machen sollen. Und wir hatten aber auch genug Zeit und genug Rückhalt durch unsere Einsatzleitung, dass wir halt so ein paar Sachen auch einfach selber machen konnten und durften. Wie zum Beispiel so erkunden und sich mit den Leuten unterhalten. Wir haben teilweise geholfen bei der Versorgung im Dorf, dass wir Kaffee durch die Gegend gefahren haben oder Hilfsgüter mal mittransportiert haben, weil wir natürlich auch entsprechende Fahrzeuge haben, die ein bisschen Platz haben halt den Menschen helfen. Ne? Man wird angesprochen und man versucht irgendwie wenigstens es weiterzugeben und was anzuschieben. Ne? Das ist das Mindeste, was wir versucht haben zu tun.
Ja, das hast gerade sicherlich 2 oder 3 Fragen von meinem Blog hier einfach so fertig beantwortet. Wunderbar. Also wenn ich die nicht stellen muss und die einfach beantwortet sind, super. Es ist halt nicht nur Pflasterkleben. Ne? Man ist es vielleicht manchmal aus Sanitätsdiensten gewohnt, dass die Schlagzahl halt so, es ist halt nicht vergleichbar natürlich so vom Einsatz her. Aber man ist es vielleicht so ein bisschen so gewohnt, dass es halt viel, viel Pflasterkleberei ist, dass man relativ schnell irgendwie nur eine kurze Zeit hat, mit einem Patienten zu reden und die halt meist eher mit einem akuten Problem zu einem kommen. Und man halt nicht die Zeit hat, sich mit dem Patienten selber viel auseinanderzusetzen. Aber so wie ich das jetzt so von dir gehört habe, ist es hier halt viel, was nebenbei läuft, weil man da ist und man findet da irgendwie den Weg rein und den Zugang dazu, eben weil diese Lage so groß ist. Und ihr wart dann 6 Tage wart ihr dann da und dann seid ihr wieder abgelöst worden, oder?
Ja, das war ein etwas mulmiges Gefühl. Also die 6 Tage vor Ort plus 1 Tag Anfahrt und zum Schluss 1 Tag Abfahrt war dann für die in Anführungsstrichen weißen Organisation das Katastrophenende. Dieser Zustand des Katastrophenalarms muss halt auch irgendwann mal ein Ende haben und aufgehoben werden. Und das war dann so, dass für die weißen Organisation in dem Bereich, wo wir waren, halt dieser Zustand aufgehoben wurde. Aber es war natürlich klar, dass es weiterhin einen Sanitätsdienst geben muss, ne? Damit, weil halt die Arztpraxen und die normale medizinische Versorgung vor Ort einfach noch nicht wie früher stattfinden kann. Das wird ja auch noch eine Zeit lang dauern wahrscheinlich. Das fanden wir dann etwas befremdlich. Das, was wir jetzt über die Tage aufgebaut haben an Vertrauen, dann nicht so richtig übergeben zu können an jemanden Neues. Ne? Also es gab dann tatsächlich letztendlich eine Nacht, wo kein Sanitätsdienst da war und danach erst ein kommerzieller, regulär eingesetzter Dienst dann dort aktiv wurde.
Ja, das klingt so ein bisschen danach, als als er das mit einem mulmigen Gefühl, dass es da so ein, ja, so eine Art Bruch gibt, aber an irgendeiner Stelle wird das sicherlich ja definitorisch so sein, dass die Katastrophe dann irgendwann beendet ist, obwohl die, ja, die Lage damit halt immer noch da ist, sind immer noch, ja, Infrastrukturen kaputt, aber es ist jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr so akut.
Ja, es definiert sich halt im Katastrophenschutz so, dass eine Katastrophe ist halt, wenn die Mittel, die man im eigenen Kreis, in der eigenen Gemeinde oder im eigenen Land hat, wenn die nicht mehr ausreichen, um halt die aktuelle Lage zu beherrschen, dann ruft man halt die Katastrophe aus und kann dadurch halt diese Organisationen, die im Katastrophenschutz teilnehmen, dazu holen. Und im medizinischen Bereich war es halt mit den lokalen Kräften machbar. Deswegen braucht man nicht mehr die Kräfte aus zum Beispiel jetzt wie uns Hamburg oder aus München oder aus Berlin oder so. Ne? Deswegen war für die weißen Organisationen das da erstmal zu Ende. Dass da noch Bedarf ist, war völlig klar. Wir konnten es halt nur nicht richtig übergeben. Das war ein bisschen schade. Und auch ja, das Gefühl, dass man in einer jetzt ganz anderen Welt war, das kam eigentlich erst in den Tagen danach zum Tragen. Ne? Als wir wieder nach Hamburg gekommen sind, es war so ganz komisch, das Autofahren vor Ort war ganz anders. Also so Verkehrsregeln, es galt eigentlich nur, versuch dich ein bisschen rechts zu halten und fahr keinen um. Fahr langsam. Ne? So Ampeln gibt es ja nicht, Schilder gab es auch nur wenige oder also behelfsmäßig aufgestellt. Und Vorfahrt hatten Trecker und Bagger, das war klar. Blaulicht, musste man eigentlich gar nicht anmachen, weil das nicht so gern gesehen war und auch nicht so darauf reagiert wurde. Aus für mich nachvollziehbaren Gründen. So in der Allgemeinheit sollte das natürlich nicht passieren, aber die Leute haben halt, die wollten die Wichtigtour nicht. Ne? Und es kam halt an bei den Leuten vor Ort, als würde sich da jetzt jemand, wenn er das Blaulicht anmacht, sehr wichtig tun. Und haben die dann extra nicht durchgelassen. Und ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch nicht richtig. Und als wir nach Hamburg zurückkamen, war es plötzlich ganz komisch, dass wieder Verkehrsregeln gelten und dass es Ampeln gibt und alles sauber ist und alles heile ist und auch hell ist nachts. Also es war schon, wir waren in einer anderen Welt, so komplett, und das, denke ich, wird vielen Menschen so gehen, die jetzt teilweise ja immer noch vor Ort sind oder wieder vor Ort sind und mehrfach da sind, helfen. Wenn man da unten war und geholfen hat, egal in welchem Rahmen, das ist wie in einer anderen Welt, dass man wie in so einem, wie von einer sehr, sehr weiten, langen Reise zurückkommt und sich vielleicht auch davon erstmal erholen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren doch vielleicht auch vermehrt Leute gibt, die da vielleicht nochmal Hilfe brauchen, ne, um das zu verarbeiten.
Das macht auch was mit einem, also das, wo du jetzt gerade sagtest, war so ein bisschen mulmig, das Gefühl bei der Rückfahrt. Es klingt danach, als wäre es eine irgendwie leise Rückfahrt gewesen, also halt schon mit den Eindrücken von dort umgehen, und das macht halt mit dem Helfer was. Hattet ihr danach noch irgendwie in dem Kreis noch Nachbesprechungen von dem Einsatz dort, oder ist das erstmal so mit jeder mit sich selbst erstmal, so hart es klingt?
Nein, das hat Niklas, unser Einheitsführer, sehr, sehr gut gemacht. Der erste Teil der Rückfahrt war relativ laut und relativ witzig. Mhm. Komischerweise, normalerweise ist die Rückfahrt wirklich immer sehr, sehr leise und sehr ruhig. Aber das war vielleicht noch ein Moment Verdrängung, vermute ich zumindest. Und dann haben wir an der letzten Raststätte vor Hamburg haben wir dann ein kleines Debriefing gemacht, mit einer Schweigeminute auch, und sind dann, das war so die letzte Station, wo wir als Einheit alleine für uns waren. Wir wussten, wir wurden in Hamburg empfangen durch die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben nicht dann unsere Autos einmal hübsch sauber gemacht von außen. Und da waren noch Vertreter von anderen Organisationen und ein bisschen Presse da. Und diese letzte Pause haben wir halt dafür genutzt, um nochmal miteinander die Eindrücke zu tauschen oder halt die Schweigeminute zu machen. Und als wir dann zurück waren, die Autos sauber, unsere Kollegen von den Johannitern haben dort wunderbar eine Verpflegung aufgebaut. Da fing es dann so an, dass man langsam zu Hause ankommt. Und jeder hat das ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen, diese Ankunft. Und wir haben uns relativ zeitig danach bei den Kollegen vom Arbeiter-Samariter-Bund getroffen zu einem Einsatznachsorgegespräch. Und dann haben wir uns danach nochmal in einem anderen Rahmen getroffen, also auch bei den Johannitern getroffen, mit den Leuten, die halt das Bedürfnis haben, nochmal zu sprechen. Und wir haben uns jetzt auch über eine WhatsApp-Gruppe auch privat halt nochmal getroffen, um halt einfach im Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen.
Ja, das klingt so ein bisschen, auch schon von der Zeit her passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt so einmal dargestellt haben, was du da so gemacht hast. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Wenn ihr irgendwie im Katzschutz tätig seid, wenn ihr Lust habt, halt über solche Einsätze, vielleicht auch über diesen Einsatz im Ahrtal zu sprechen, wenn ihr da andere Dinge gemacht habt, wenn ihr aus anderen Organisationen seid. Ihr kennt das ja, ich habe es jetzt am Anfang einfach vergessen zu erwähnen. Wir haben irgendwie in unserer ersten Sendung, in unserer Nullnummer, so, ne, der nullte Podcast noch ohne Thema, da haben wir irgendwann mal eingeteilt, so in die berühmten Farbkategorien der Themen. Jetzt sind wir wieder bei Weiß. Ich habe es am Anfang halt nicht gesagt, aber du hattest es dann auch aufgebracht, die weißen Organisationen. Also wenn noch jemanden kennt, entweder aus Weiß oder aus Blau, also zum Beispiel im Technischen Hilfswerk, auch da würde ich sicherlich sehr gerne mit jemandem sprechen, wenn ihr da jemanden kennt. Sagt uns Bescheid, guckt auf unsere Webseite, wie immer, wir sind erreichbar über die Katzschützer, die-Katzschützer mit ue.de, also die-katzschützer.de. Da findet ihr die Sendung, den Feed, wenn ihr das hier hört, habt ihr das sicherlich schon hingefunden. Sonst auch gerne bei Twitter einfach ansprechen, auch als die Katzschützer dort erreichbar. Ich habe da sicherlich Interesse, unser Koffer, mit dem Frieda jetzt uns gerade zugeschaltet ist, den können wir da gerne zusenden, wir können einen Termin machen, wir können darüber gerne reden. Ich habe da wirklich Interesse dran, ich halt nicht vor Ort sein konnte, ich konnte mir da keinen Eindruck machen, aber halt dieses Infrastrukturbauen, was am Anfang stattgefunden haben muss, halt eben Behelfsbrücken und Co. Hast du die gesehen? Die Behelfsbrücken vom THW?
Ja, cool. Die sind wir sogar befahren. Wir sind über eine Biberbrücke gefahren von der Bundeswehr und über so eine Kasten, oder ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, aber diese Kastenbrücke haben wir beide befahren, ja. Mhm. Geht gut.
Ja, genau. Dafür würde ich mich auf jeden Fall interessieren, gerne einen Gesprächspartner finden. Ich selbst war jetzt auch, wo du das vorhin gerade schon sagtest, wo du in den Johannitern überall schon warst. Ich habe über die letzten Jahre tatsächlich auch mal wieder versucht, was ich so an Fortbildung machen möchte. Und ich war jetzt tatsächlich gerade frisch auf einem Feldkochlehrgang. Also,
yeah, das ist gut.
Da sind wir ja quasi so ein bisschen im Aufbau einer Versorgungseinheit. Das sind auch die Kollegen, wo du gerade sagtest, die haben euch denn schön versorgt, als ihr da mit den dreckigen Fahrzeugen aus dem Einsatz wieder gekommen seid. Da sind wir so im Aufbau. Und da habe ich gerade einen Feldkochlehrgang gemacht. Also auch in die Richtung Versorgung im Einsatz. Nicht, dass ich jetzt irgendwie von euch wissen will, was da sinnvoll ist, um das zu kopieren, sondern einfach gerne auch in die Einheiten reinhorchen möchte, was ihr da macht, weil da bin ich quasi jetzt gerade, ich habe gerade quasi Schnippeln und Feldkochherd bedienen gelernt und bin da noch völlig unerfahren. Und ja, wie gesagt,
ich auch kann in die Richtung gerne. Ja. Ich kann dir einen Kontakt vermitteln zum Roten Kreuz nach Saarland. Die haben wir dort kennenlernen dürfen. Falls du da den Koffer mal auf eine weitere Reise geben willst, wird sich vielleicht lohnen.
Gerne. Dann werde ich sicherlich mal vertwittern, wo der Koffer denn jetzt hinreist als nächstes. Also, wenn er jetzt wieder von Frieda wieder da ist. Ja, dann ich muss so eine berühmte Frage aus einem anderen Podcast, den ich einfach viel höre, zitieren, weil die einfach so großartig ist. Also, na, lieber Markus aus Omega Tau, hier deine Frage, nämlich das an Frieda. Was habe ich vergessen zu fragen? Die schließende Frage, hast du noch was?
Ja, ich habe noch was, in der Tat, ging mir eben durch den Kopf. Und zwar so die Frage, was haben wir gelernt aus dieser Katastrophe, aus diesem fürchterlichen Hochwasser? Und ich musste selber einige Tage darüber nachdenken, um das irgendwie in Worte zu fassen. Und dabei ist es eigentlich ganz einfach. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland wieder lernen müssen, mehr zuzuhören. Zuzuhören den anderen Leuten, was haben die rausgefunden, was haben die für Erfahrungen gemacht, was haben die rausgefunden. Ich glaube, dass jetzt um Corona geht oder solche Hochwasserkatastrophen. Wir haben immer das Gefühl, viele Leute da zu haben, die immer sehr schnell und viel sofort entscheiden und für sich an Wissen und Erfahrung beanspruchen und glauben zu wissen, was die anderen brauchen. Und dabei haben wir verlernt, den Leuten zuzuhören und zu fragen, hier, wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Und der große Respekt gilt den Leuten, die vor Ort geholfen haben, egal welcher Organisation oder privat oder mit der Firma unten waren. Es war eine großartige Leistung der anpackenden Leute vor Ort. Und wir wurden ganz oft angesprochen auf unser Symbol, was wir auf den Autos fahren, weil wir nämlich alle Organisationen auf den Autos haben mit einem gemeinsamen Logo, mit einem gemeinsamen Wappen. Und es kam sehr gut an, dass wir das alle immer als gemeinsam, schaffen wir das. Ja, so auf den Autos dargestellt war.
Ja, das ist, da muss man, weil Podcast kein visuelles Medium ist. Also ich weiß nicht, ob das irgendwo anders auch so gehandhabt wurde. Ich finde es auch eine sehr tolle Idee. Auf unseren Katastrophenschutzfahrzeugen fahren wir ein gemeinsames Logo der Hilfsorganisationen mit dem Landesumriss des Landes Hamburg ohne Neuwerk, so genau muss man sein. Also
ja.
Da ist nicht noch so ein kleiner runder Bobbel irgendwo weit links außen und wir fahren halt eben quasi die Hamburger Landesgrenzen als unser Symbol und die Hilfsorganisationen dort drumherum beziehungsweise darin verteilt. Das habe ich tatsächlich noch nicht so nachgemacht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das nur so gut für Hamburg funktioniert oder weiß nicht wie. Ich hoffe, diese Marke kommt ganz gut an irgendwo, dass man erkennt, was dieser schwarze Umriss soll. Aber es ist schon mal schön, dass das wahrgenommen wird, dass da alle Hilfsorganisationen draufstehen.
Also von den anderen Organisationen, die waren alle durch die Bank weg überrascht. Aha, du bist Johanita, wieso hast du dann, ach so, ihr habt alle, wieso seid ihr denn jetzt alle zusammen? Und da haben wir immer nur gesagt, ja, wir haben alle dieselbe Aufgabe, wir haben denselben Auftrag, wir haben die mindestens eine ähnliche Ausbildung und wir haben alle die gleiche Grundlage, die rechtliche Grundlage und wir machen das ganz klar zusammen. Zusammen sind wir stark und das kam sehr, sehr gut an.
Ja. Also an den Autos ist es tatsächlich so, dass die Organisationszugehörigkeit wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann findet man die natürlich raus, steht woanders dran, aber dieses Logo wird so zusammengeführt. Ja, wenn ihr, wie gesagt, wie eben schon gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der hier auch gerne nochmal ein bisschen reden möchte, in den Podcast kommen möchte als Gast, gerne auch den Blick über den Tellerrand in andere Organisationen. Wenn ihr die vorigen Folgen gehört habt, Mantrailing war hier auch quasi hausintern. Diese Folge jetzt auch wieder quasi hausintern, Hamburger Johanniter. Aber unser Koffer darf sicherlich innerhalb Deutschlands schön reisen. Ich möchte da gerne auch mit anderen sprechen, andere Hilfsorganisationen, andere Einheiten, den tiefen Einblick in die Einheit, wenn ihr gerne drüber redet. Kommt auf mich zu. Ich versuche sonst auch euch zu finden, aber es gestaltet sich manchmal schwierig. Und dann sprechen wir drüber. Dann machen wir genau das, was Frieda hier gerade gesagt hat. Eine Sendung zum Zuhören. Und ich denke mal, Leute, die viel Podcast hören, die tun das halt eigentlich auch schon viel. Leuten zuhören, die irgendwie tief im Thema sind. Ja, Frieda, danke für deine Berichte aus dem Einsatz an der A.
Gerne, danke dir, hier so ein Sprachrohr mir zu bieten. Vielen Dank.
Ja, gerne. Und dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wie immer, man sollte keine Taktfrequenz der Podcasts versprechen. Das ist auch gleich was wir in der Nullnummer getan haben. Es war einfach nicht haltbar, wenn man halt eben das Ganze nur privat macht, privat finanziert und in die Richtung spendenfinanzierter Podcast möchte ich nicht gehen. Insofern wird es halt so eine, ja, mal gucken, so schnell wie der Koffer reisen kann, so schnell wie wir Gesprächspartner und Zeit finden aufzunehmen. Hier haben wir jetzt rausgefunden, es funktioniert sehr gut übers Internet. Kann man machen. Und dann bis bald. Danke. Tschüss.